Leopold von Sacher-Masoch. Litwina. Das war ein trauriger Tag in Ogna, als der alte Herr Glubowski die Augen geschlossen hatte, um sie nicht wieder zu öffnen. Und doch war es so natürlich, dass ein alter Mann von nahe an 90 Jahren eines Nachmittags die Meerschaumpfeife in der Hand in seinem Lehnstuhl einschlief, um nicht wieder zu erwachen. Trotzdem weinte der alte Wozni gleich einem Kinde. Er war mit Glubowski aufgewachsen. Er hatte ihn 1831 in den Krieg gegen die Russen über die Weichsel begleitet und war ihm 60 Jahre lang ein treuer Diener gewesen. Der brave Glubowski hatte zeitlebens keine Pfeife geraucht, die ihm Wozni nicht gestopft hatte, und kein Gewehr abgeschossen, das ihm dieser nicht beladen hatte. Und jetzt lag er still da, die Hände gefaltet, und der treue Diener kniete bei ihm und weinte. Und er weinte auch, als die Schollen auf seinen Sarg fielen. Ja, da weinte er am meisten. Aber es kam auch wieder ein heiterer Tag für den alten Wozni, an dem er von ganzem Herzen lachte. Das war, als eines Morgens eine Britschka rasch in den Hof hineinfuhr und ein junger Mann von 30 Jahren leicht und anmutig aus derselben sprang und den alten Diener, der ihm die Hand küssen wollte, in seine Arme schloss. Dieser hübsche junge Mann war Wladislaw, der Sohn Glubowskis, der bisher Offizier gewesen war und jetzt heimkehrte, um die Wirtschaft in Ogna selbst zu übernehmen. Wozni hatte ihn auf seinen Armen herumgetragen und auf seinen Knien geschaukelt. Er war es, der ihn zuerst auf ein Pferd gesetzt und ihn das wehmütige Lied vom verlorenen Vaterlande gelehrt hatte, das jedes polnische Herz so tief bewegt. Und jetzt war er da, der kleine Wladislaw, als ein großer Offizier. Und der Alte setzte ihn sorgsam in einen Stuhl und betrachtete und bewunderte ihn und sorgte für ihn, wie es nur eine Mutter tun kann, deren Kind nach Jahren zurückkehrt. Und doch geschah es, und noch dazu gleich am ersten Abend, dass der alte Wozni in den Keller hinabstieg, für seinen jungen Herrn den besten Wein heraufzubringen, und dass dieser die Glocke zog und er nicht da war. Wladislaw, der bei dem Waschtisch stand, mit eingeseiften Händen, bemerkte es indes nicht, und als die Türe ging, rief er, ohne den Kopf zu wenden, »Komm schon und schütte mir Wasser über die Hände!« Und erst als dies geschah, sah er, nicht wenig überrascht, dass nicht der Alte mit der Kanne neben ihm stand, sondern ein junges und sehr hübsches Mädchen. »Wie kommst du hierher?« fragte Wladislaw. »Sie haben doch geklingelt«, erwiderte das Mädchen artig, aber ohne jedes Zeichen von Scheu. »Du bist also hier im Hause?« fuhr Wladislaw fort, während er sich die Hände trocknete. »Und wer sind deine Eltern?« »Ich bin die Tochter des alten Wozni«, sagte das Mädchen, »und halte die Zimmer in Ordnung. Wozu sollten wir etwa ein Stubenmädchen haben, solange ich da bin?«
»Bist du so brav wie dein Vater?«
»Ich weiß es nicht, gnädiger Herr. Ich werde mir alle Mühe geben, damit sie mit mir zufrieden sind.«
»Und wie nennst du dich?«
»Litwina.« Sie wollte ihm die Hand küssen, aber Wladislaw gab es nicht zu. Während sie das Lavoir hinaustrug und wieder brachte, den Krug mit Wasser füllte und ein frisches Handtuch aus dem Kasten holte, hatte Wladislaw, der sich indes mit seinen Nägeln beschäftigte, Zeit, sie zu betrachten. Litwina machte ihm den pikanten Eindruck einer hübschen Schauspielerin, welche auf der Bühne eine Bäuerin spielt. Sie war bäuerisch gekleidet, aber mit einer gewissen Koketterie. Und ihre Erscheinung, ja ihr ganzes Wesen, trug eine anmutige Feinheit an sich, welche mit ihrem Anzug und ihrer Stellung in Widerspruch stand. Vor allem sprach aber aus ihren hellen Augen eine nicht gewöhnliche Intelligenz. Nachdem sie noch ein Glas gebracht hatte, verließ sie das Zimmer und ließ sich nicht wieder blicken, weder an diesem Abend noch in den nächsten Tagen. Wladislaw nahm sich sofort ernstlich um sein ziemlich ausgedehntes Gut an, aber trotzdem er den ganzen Tag auf dem Felde war und keine Zeit hatte, sich zu langweilen, fühlte er doch etwas wie Heimweh nach der großen Stadt, in der er zuletzt in Garnison gewesen war, nach den hübschen, galanten Frauen, bei denen er sehr in Gunst gestanden war, und seinen Kameraden, vielleicht auch nach dem Tabaksqualm des Kaffeehauses, den Karten und dem Billardkö. Und infolgedessen war er stets verdrießlich und niemand war imstande, ihm etwas recht zu machen, weder die Schnitter auf dem Felde, noch die Hirten, noch der alte Wozni. Am meisten ärgerte er sich aber über Litwina. Er ärgerte sich, wenn er sie den ganzen Tag nicht sah und wenn sie ihm das Frühstück brachte oder abends, wenn er die Zeitung las, in sein Zimmer kam, um das Bett abzudecken, ärgerte er sich auch. Sobald sie nur einmal ein- und ausging, sich in den Hüften wiegend und er ihre Zöpfe hin und her schaukeln sah oder sie ein Lied singen hörte, befand er sich bereits in einer gereizten Stimmung. Es geschah einmal, dass Litwina ihm die Pfeife anzünden wollte und das Zündhölzchen verlöschte. »Nimm doch ein Stück Papier«, schrie sie Wladislaw an. Litwina machte einen Fidibus, aber auch dieser wollte nicht brennen. »Der Teufel soll dich holen«, rief er zornig. »Sobald Sie es befehlen, wird er mich auf der Stelle holen«, entgegnete Litwina und wollte zur Tür hinaus. »Wirst du da bleiben?« Sie blieb, die Klinke in der Hand, stehen. »Was stehst du denn wieder dort? Du dumme Gans, zünde mir doch die Pfeife an!«
»Wenn ich eine Gans bin«, antwortete Litwina, »kann ich auch keine Pfeife anzünden. Gute Nacht.«
»Ich glaube, du wirst Schläge haben.« Litwina war blutrot geworden. Sie ging rasch auf ihren Herrn zu und blieb den linken Arm in die Hüfte gestemmt vor ihm stehen.
»Mich hat noch niemand geschlagen«, rief sie, »nicht einmal mein Vater, der doch ein Recht dazu hätte. Sie aber haben kein Recht, nur davon zu sprechen. Es ist eine Rohheit, ein Weib zu schlagen. Es ist genug, dass Sie mir damit gedroht haben. Aber warten Sie nur, ich werde mich schon an Ihnen rächen.«
3 Tage später stand Litwina im Tore, als Wladislaw abends zu Pferde vom Felde heimkehrte. Sie hatte sich besonders hübsch gemacht. Oder schien es ihm nur so. Alles leuchtete an ihr. Die blutroten Stiefel an den kleinen Füßen, die weiße Schürze über dem kurzen bunten Rock, das weiße, reich gestickte Hemd, das aus dem hellblauen Mieder hervorquoll, die Korallen, die von ihrem Halse bis auf die Brust herabfielen, und mehr als alles leuchtete ihr hübsches, weiß und rotes Gesicht aus dem hellbraunen Haar hervor, und in ihren großen, schönen, hellen Augen leuchtete es wie Triumph.
»Bist du noch böse auf mich?«, fragte Wladislaw.
»Wozu sollte ich böse auf Sie sein?«, erwiderte das Mädchen mit einem mitleidigen Lächeln. »Sie sind ja jetzt genug gestraft.«
»Ich? Wieso?«
»Ich habe einen Liebeszauber gemacht«, gab Litwina ernst und ruhig zur Antwort. »Sie werden sich in mich verlieben und ich werde Sie auslachen. Das ist meine Rache.«
Wladislaw begann laut zu lachen. Lachend stieg er vom Pferde und er lachte noch, während ihm der Kosak die hohen Stiefel von den Füßen zog. Aber er lachte nicht mehr lange. Die fatalistische Ruhe und Bestimmtheit, mit der ihm Litwina sein Schicksal wie einen Orakelspruch angekündigt hatte, hatte auf ihn wider Willen einen tiefen Eindruck gemacht, der mindestens ebenso rätselhaft war wie das Gebaren des schönen Mädchens. Wladislaw träumte nachts von ihr. Er musste an sie denken, wo er auch war. Und wenn sie in seine Nähe kam, war er unfähig, die Augen von ihr zu wenden. Und doch tat sie nichts. Auch nicht das Mindeste, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ja, sie ging ihm sogar auffallend aus dem Wege. Wenn sie ihm aber doch im Hofe oder im Hause begegnete, da konnte er es ihr an dem reizenden, schmollenden Gesichtchen ablesen, wie sicher sie ihrer Sache war. Wie niemals auch nur der leiseste Zweifel in ihr aufkam, dass er sterblich in sie verliebt sei. Einmal rief sie Wladislaw und verlangte von ihr, sie möge ihm den Knopf an den Handschuh nähen. Sie ging in die Backstube und kam nicht wieder. Er rief sie wieder, einmal, zweimal, endlich ging er ihr nach, mit dem Handschuh in der Hand. »Weshalb kommst du nicht, wenn ich dich rufe?«, fragte er ärgerlich.
»Wozu sollte ich denn Ihnen nachlaufen?«, gab sie zur Antwort, »da Sie mir nachlaufen, sobald ich nur will.«
»Ich glaube, du bist verrückt«, rief Wladislaw.
Litwina zuckte verächtlich die Achseln. »Ich werde meinen Verstand nicht so bald verlieren«, entgegnete sie. »Aber Sie werden bald ganz von Sinnen sein aus Liebe zu mir.« Den nächsten Tag klagte Wladislaw, er habe schlecht geschlafen. Litwina warf ihm nur einen Blick zu, aber er verstand den Blick und kehrte ihr ärgerlich den Rücken. Ein anderes Mal fand er das Essen schlecht, und als der alte Wojny alle Heiligen des Himmels zum Schutze der Köchin anrief, gab er zu, dass er vielleicht nicht bei Appetit sei. Kaum hatte ihr Vater das Zimmer verlassen, sagte Litwina,
»So ergeht es allen Verliebten. Sie können weder schlafen noch essen. Aber warten Sie nur, jetzt werde ich Ihnen etwas kochen, und Sie werden sehen, wie Ihnen das schmecken wird.«
»Meinetwegen«, sprach Wladislaw, »aber bilde dir nur nicht ein, dass du mir gefällst. Ich habe schon hübschere gesehen.« Sie sagte kein Wort, ging hinaus in die Küche und brachte nach kurzer Zeit eine Eierspeise und eine Flasche Wein. Und wie durch ein Wunder aß und trank jetzt Wladislav mit dem besten Appetit, obwohl die Eierspeise angeraucht und der Wein bereits sauer war. Während sonst nur der alte Woschny seinen jungen Herrn bedient hatte, konnte ihm derselbe jetzt nichts mehr recht machen und er verlangte jedes Mal nach seiner Tochter. Er hatte, sobald er zu Hause war, 100 Aufträge auf einmal für Litwina und verlor sofort die Geduld, wenn sie aus irgendeinem Grunde hinausging und nicht bald zurückkehrte. Kam er vom Felde zurück, war die erste Frage, wo ist Litwina? Ritt er davon, suchte er sie vorher im ganzen Hause. Niemandem sonst wollte er seine Befehle erteilen. Ein- oder zweimal blieb er nachts draußen bei den Arbeitern und schlief unter freiem Himmel. Wahrscheinlich fiel ein starker Tau und erholte sich eine Erkältung. Er erwachte einmal mitten in der Nacht, von einem Frösteln geschüttelt, und das Fieber wollte auch in den nächsten Tagen nicht weichen. Wladislav wurde bleich und mager, er aß nicht, er schlief nicht. Endlich befahl er Litwina, den Kosaken nach dem Städtchen, um den Arzt zu senden. »Sie können das Geld sparen«, sagte Litwina. »Ihnen kann kein Arzt helfen. Ich allein könnte Ihnen helfen, aber ich will nicht.« Wladislav versank in Gedanken. »Sollte sie mich wirklich bezaubert haben?«, sagte er zu sich. »Kein vernünftiger Mensch wird daran glauben. Und doch gibt es geheimnisvolle Kräfte in der Natur, und es ist gewiss, dass es Frauen gibt unter unserem Volke, die dieselben kennen. Bin ich denn aber wirklich in Litwina verliebt? Ja, ich bin es. Bis über die Ohren bin ich in sie verliebt. Was ist da zu machen?« Als das Fieber nicht nachließ, sagte eines Tages Litwina zu ihm, »Wenn Sie mich schön darum bitten, werde ich Sie kurieren.« »Ich bitte dich darum«, sprach Wladislav. »Ich gehe sonst wirklich zugrunde.« Litwina ging hinauf in den Wald, kehrte mit verschiedenen Kräutern zurück und kochte unter allerhand rätselhaften Handlungen und Sprüchen einen Trank. Als sie Wladislav denselben brachte, fragte er, »Hilft das gegen die Liebe?« »Nicht gegen die Liebe«, sprach sie, »aber gegen das Fieber.« Und es half wirklich. Es wurde Herbst. Wladislav blieb viel zu Hause, und da Litwina doch nicht immer in den Zimmern zu tun hatte, kam er oft in die Küche oder Backstube, rauchte seine Zigarre und sah ihr bei der Arbeit zu. »Gehen Sie mir doch nicht auf Schritt und Tritt nach«, sagte Litwina, als sie einmal allein war. »Das schickt sich ja nicht.« »Schickt es sich vielleicht, dass ich in dich verliebt bin, wie du behauptest?«, gab er zur Antwort. »Das ist etwas anderes. Das macht mir Vergnügen«, sagte Litwina. »Aber ich will nicht, dass die Leute sich über sie lustig machen. Sie dürfen nicht mehr in die Küche kommen, aber sie können mir ein paar Ohrgehänge kaufen, wenn sie wollen.« Richtig fuhr Wladislav in die Stadt und brachte Litwina ein paar schöne Ohrgehänge und überdies noch einen bunten Seidenstoff zu einem Rock und Bänder. Sie bedankte sich nicht einmal, aber sie lächelte zufrieden. Und als der erste Schnee fiel, ging sie eines Tages in ihren roten Stiefeln, dem seidenen Rock und einem neuen Schafspelz zur Kirche. »Zu dem seidenen Rock«, sagte Wladislav, »passt der Schafspelz ganz und gar nicht. Auch verbreitet er einen fatalen Geruch.« »So kaufen Sie mir einen anderen«, gab Litwina ruhig zur Antwort. Wladislav ließ auf der Stelle einen jüdischen Schneider aus dem Städtchen kommen und ehe 8 Tage vergingen, bekam Litwina 2 Pelze. Eine lange Sukmana von weißem Tuch mit Fuchspelz zum Ausgehen und eine kurze Kasabalka von grünem Samt mit Fährrücken besetzt und gefüttert für das Haus, die sie jetzt immer trug. Und mit der Kasabalka bekam sie auch das Gefühl der Herren. Sie ließ sich jetzt von Wladislav bedienen wie eine echte Dame. Sie war es, die ihn jetzt rief, wenn sie etwas benötigte. Er musste ihr die Tiegel mit dem Eingesottenen vom Kasten herabreichen. Seine Sache war es, Späne zu machen, wenn sie die Öfen heizte. Und als sie zu Weihnachten allerhand Backwerk machte und er zu ihr in die Küche kam, musste er ihr die Rosinen aussuchen, die Mandeln schälen und den Schnee schlagen. Am Christtage kam einer seiner Nachbarn, ein junger Graf, zum Diner. Litwina gefiel ihm. Er begann damit, ihr Schmeicheleien zu sagen und endete damit, dass er sie im Korridor draußen küsste. Als er fort war, gab Wladislav ihr hierüber einen ernsten Verweis. »Sie sind eifersüchtig«, sagte sie mit einem grausamen Lachen. »Wenn Sie nur wüssten, wie mich das freut.«
Ja, ich bin eifersüchtig, rief Wladislav, denn ich bin rasend in dich verliebt und ich ermorde dich, wenn du dich noch einmal von einem anderen küssen lässt.
Litwina zuckte die Achseln. Hast du denn kein Mitleid mit mir?
Sie setzte sich auf einen Stuhl und strich lächelnd über den Pelz ihrer Kasabaika. Langsam erhob sie die schönen, verständigen Augen zu ihm und lächelte wieder.
Was soll ich also tun, falls ich Mitleid mit ihnen habe?
Mich lieben.
Und dann?
Was weiß ich?
Aber ich weiß es, gab sie ruhig zur Antwort. Sie heiraten.
Wladislav sah sie überrascht an.
Besinnen Sie sich nur nicht lange, fuhr sie fort, weil ich etwa ein armes Mädchen bin. Sie werden mich am Ende doch heiraten, denn Sie sind ja wie ein Narr in mich verliebt. Und dann wird es Ihnen nur umso Ärger ergehen. Sie haben mich schlagen wollen, dafür werden Sie mich jetzt heiraten. Das wird Ihre Strafe sein.
Wladislav warf sich vor ihr auf die Knie nieder und schlang seine Arme leidenschaftlich um ihren schlanken, jungfräulichen Leib.
»Du hast mich bezaubert«, murmelte er, »und so kannst du mit mir machen, was du willst.«
4 Wochen später war Litwina seine Frau und Wladislav ebenso süß als grausam bestraft, denn das schöne junge Weib mit den hellen, verständigen Augen, in eine purpursamtene Hermelin-Kasabaika geschmiegt, regierte ihn und das ganze Haus so despotisch, wie es nur eine echte Samartin vermag.